Ich sehe dich sogar viel besser als beim normalen Poddy, weil jetzt gucke ich dir direkt ins Gesicht und nicht so von der Seite.
Ah, stimmt. aber funktioniert ganz gut. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich hole mir erstmal nochmal ein alkoholfreies Bier.
Das machst du richtig. Ah, na ganz prima. Ja, muss ja wenigstens ein bisschen hydriert bleiben, ne? Bei dem ganzen Geschwafel.
Ein Mann wie ein Jever. Nee, wie heißt das? Ein Land wie ein Jever? Ich
weiß gar nicht. Jever trinkst du?
Ich bin noch ein Norddeutscher.
Ja, aber das ist schon hart.
Ja, auch alkoholfrei.
Aber von den alkoholfreien sehr gut, finde ich.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Ich trinke Tüski.
So, dann starten wir,
oder? Wollen wir. Wir nehmen die ganze Zeit schon auf, oder?
Ja, ja, ich kann es ja cutten. Wir nehmen, wir suchen uns aus dem Vorgeplänkel was raus, was wir als Vorspeak machen.
Okay. Ja, von mir aus. Ja, alles gut. Kriegt man schon hin.
Wunderbar. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ja, wir halten uns so ein bisschen an unsere eigene Vorgabe, dass wir jetzt monatlich unseren Podcast rausbringen und vielleicht sogar ein bisschen häufiger. Die Umstände lassen es zu, dass wir uns zwar nicht gegenüber sitzen, aber Zeit gefunden haben, eine Folge aufzunehmen.
Sehr unschöne Umstände. Wir müssen das, glaube ich, nicht groß erklären. Wir hocken alle irgendwie zu Hause. Unsere sozialen Kontakte, unsere Arbeitswelt, also draußen, sind ein Stück weit beraubt. Und haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt mit unserem Podcast? Weil wir haben bis dato immer alles zu zweit gemeinsam an einem Tisch aufgenommen und noch nie eine Fernschaltung, fernmündlich was gemacht. Ja. Und ja, da sind wir nun via Zoom-Konferenz und versuchen mal einen Podcast mit, ich weiß nicht, 3 Kilometer Luftlinie Entfernung umzusetzen.
Ja, sind das 3 Kilometer? Nicht mehr. Ja,
vielleicht sind es auch 4, ich weiß
nicht. Nee, es sind, glaube ich, 2 oder so. Also, aber es funktioniert ja ganz gut. Ich sehe dich sogar, ich höre dich ganz gut. Von daher bin ich guter Dinge, dass das funktionieren wird.
Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, dass wir uns sehen, aber ja, alles gut.
Naja, das macht das Ganze schon entspannter.
Ja, stimmt schon. Nein, war ein Scherz. Nee, also wie gesagt, ich, da sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin im Thema, ne?
Ja.
Das Coronavirus beeinflusst uns ja auch als Whisky-Genießer. Und auch wenn das viele Menschen nicht mehr hören wollen, wir sind ja vielleicht gerade erst am Anfang, das hat Impact. Und das hat jetzt ganz konkret Impact auf diesen Podcast, dass wir uns eben nicht zusammensetzen können.
Ja, das ist ja.
Das ist aber eben das sozusagen das Kleine. Und das Kleine spiegelt sich im Großen. Und da haben wir dann auch große Veränderungen, Absagen, Dinge, die nicht funktionieren, etc. etc. beim Thema Whisky.
Total. Man liest es überall. Also wenn man irgendwie in den sozialen Medien unterwegs ist, Leute nehmen nicht mehr an Flaschenteilungen teil. Flaschenteilungen fallen aus, Leute bestellen nichts mehr. Ist alles verständlich. Messen fallen aus natürlich. Es gibt gerade, glaube ich, andere Probleme. Trotzdem wollen wir natürlich so ein bisschen auch für Ablenkung sorgen. Ich denke, das tut allen irgendwie gut. Und
ja, wir müssen auch so ein bisschen so ein Kopf-hoch-Podcast hier heute sein, weißt du?
So, ja.
Lasst euch nicht unterkriegen. Ich glaube, die Dinge, es ist jetzt irgendwie nach 20 Uhr, wo wir das aufnehmen. Wir haben den Tag zu diesen ganzen Themen verbracht und uns irgendwie arrangiert. Und es geht weiter, das Leben geht weiter und wir finden Mittel und Wege und ihr sicherlich auch da draußen, wie man das Leben auch weiterhin genießen kann.
Definitiv.
Ja, und der Weg der Videokonferenz oder der auch nur allein zu telefonieren ist schon ein sehr guter, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Klar, wenn man sich dabei sieht, ist das toll. Aber allein das Medium Telefon ist momentan, glaube ich, ein ganz wichtiges.
Ja.
Dass man sich halt nicht aus den Augen verliert, sondern miteinander auch weiterhin schnacken kann. Von daher nutzt das. Es gibt Skype, es gibt Zoom, es gibt viele Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten. Das muss auch nicht immer ein One-to-One sein, das kann auch ein One-to-Many sein. Also ihr könnt auch mit mehreren Leuten in solche Konferenzen reingehen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid ein Stammtisch, sitzt irgendwo in irgendeiner Stadt oder ihr habt einen Freundeskreis.
Zum Beispiel in Leipzig.
Zum Beispiel in Leipzig. Wir probieren das am Samstagabend. Dann probiert das. Ne? Also nehmt euch irgendeine Konferenzsoftware, die ist kostenlos, sind in der Regel kostenlos im Netz verfügbar und macht mal so eine Konferenz. Wir probieren das jetzt am Wochenende auch aus. Ich weiß gar nicht, 4, 5 Leute, glaube ich, aktuell.
Mhm.
Und was wir normalerweise dann an einem Tisch machen würden, versuchen wir dann mal virtuell, quasi jeder für sich in seinem Kämmerlein, und tauschen uns genauso aus, wie wir das normalerweise auch tun würden, allerdings ohne irgendeinen Körperkontakt.
Er ist auch sonst ohne Körperkontakt.
Ja, du weißt, was ich meine. Ne? Also also gänzlich ohne.
Ja.
Wir können, wir geben uns dann nicht mal den Ellbogen quasi oder nur den virtuellen. So kann man es vielleicht am besten
sagen. Das Witzige ist ja, wir haben ja vor, wann war es denn? Letzte Woche? Wann war unser Stammtisch?
Letztes Wochenende.
Vor einer Woche. Haben wir das so den letzten gerade so noch Stammtisch abgehalten. Das war ganz schön. Und naja, jetzt probieren wir es mal auf die Art und Weise, so ein bisschen digital. Ihr könnt
Ich hatte da Samstag meinen letzten Ausgang, also das letzte Mal, dass ich meinen Turf hier verlassen habe.
Ja. Okay, nee, ich war zwischendrin nochmal kurz auf Arbeit und hat noch auch so ein paar Besorgungen gemacht. Man braucht natürlich als Familie vor allen Dingen noch ein paar Sachen.
Ja, gut, ich war jetzt auch mal einkaufen oder sowas, aber ich war jetzt nicht mehr irgendwie Freunde besuchen oder mal irgendwie abends weg oder was essen gehen oder so.
Ja. Dito.
Nee. Ja, aber deswegen, also können wir nur empfehlen, nutzt die modernen Kommunikationstechnologien, auch wenn die momentan ein bisschen gechallenged sind. Also wir werden hier gerade vom Whisky zum IT-Podcast, aber Skype ist gerade ein bisschen schwierig, ein bisschen frickelig.
Okay.
Weil als führende Kommunikationsplattform für Videokonferenzen schaffen die es gar nicht so schnell, neue Server in die Schränke zu stecken, wie die Nutzerzahlen ansteigen.
Mhm.
Und da hatte ich jetzt 1, 2 Tage in dieser Woche echt Probleme, da eine vernünftige Leitung hinzukriegen. Muss man halt gucken. Aber es gibt halt auch viele andere Anbieter. Wir nutzen jetzt mal Zoom, Zoom, muss ich gar nicht Werbung für machen. Aber das scheint relativ stabil zu laufen, ist ein cooles Tool.
Ja.
Und das können wir euch da nur ans Herz legen. Ja, ansonsten haben wir auch diverse andere Auswirkungen der aktuellen Situation auf die Whisky-Szene, im Besonderen Absagen von Veranstaltungen.
Ja, total. Ne? Die Messen, jetzt reihenweise kamen Infos, dass Messen abgesagt wurden. Auf Eila wurde das Feis Isle abgesagt, das Campbellton Malls Festival wurde abgesagt, verschiedene Sachen wurden verschoben, was ja auch verständlich ist. Das Risiko ist halt aktuell einfach hoch und warum soll man irgendwie erstens planen, was man nicht planen kann, und zweitens eventuell dann Personen in Gefahr bringen für die eigene Gesundheit. Dann fällt das halt mal aus. Oder wird verschoben, ist ja alles kein Problem. Was ich cool fand, was ich so gelesen habe, ist, dass viele große Spirituosenkonzerne und auch Brennereien jetzt keine Spirituosen herstellen, sondern den Alkohol für Händedesinfektionsmittel. Hat man also relativ häufig gelesen. Louis Tomo und Hennessy machen das, dann verschiedene andere Brennereien in Großbritannien machen das. War ganz cool.
Ja, ein Tipp übrigens, der nicht von mir kommt, sondern von Jörg Meyer in Hamburg, ist Kloster Frau Melissengeist. Gibt es in der Apotheke, kostet irgendwie so ein kleines Fläschchen 3-4 Euro. Und das hat 79 Volumenprozente Alkohol und tötet alles, was auf der Hand drauf ist. Und ist ein perfektes Desinfektionsmittel. Ich habe mir das auch gekauft und ausprobiert und schon ein paar Mal benutzt. Der einzige Nachteil ist, es trocknet halt die Haut relativ heftig aus.
Ja.
Wenn man das öfters benutzt. Also man muss sich danach auch mal die Hände mal eincremen. Vielleicht mehr, als man das durch das häufige Händewaschen mit Seife machen müsste. Aber es riecht gut, ne? Also es riecht nicht nach alter Oma oder so, sondern es riecht halt irgendwie frisch, kräutrig, da ist so ein bisschen Zimt mit drin und so. Also das ist nett. Ne? Wenn man sich, wenn man das so macht, ist okay. Aber wie gesagt, kleiner negativer Nebeneffekt ist die starke Austrocknung der Haut. Muss man halt ab und zu ein bisschen mal eincremen. Aber das gibt's halt jetzt schon für einen kleinen Euro in den Apotheken und ist auch noch verfügbar. Und und deswegen. Aber ich habe das auch gelesen mit den Desinfektionsmitteln. Ist ja auch sinnvoll. Warum nicht?
Ja.
Wenn da gerade Knappheit am Markt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das für eine Pot-Still-Destillation so sinnvoll ist, aber für alle, die Column-Stills machen und da wirklich schön ordentlich Volumen schruppen können. Warum sollen die nicht einfach das Zeug bei 80% lassen und dann auf Flaschen ziehen und fertig?
Ja.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ansonsten nochmal vielleicht ganz kurz zurück zum Thema Absagen. Es kommt ja darauf an, in welchem Land du bist, aber in Deutschland musst du diese Veranstaltungen ja absagen. Die sind ja gar nicht erlaubt.
Ne? Ja.
Und da bleibt ja gar keine Wahl bei den Messen etc. Selbst die kleineren Dinge, auch wenn man jetzt vielleicht, wenn man jetzt nicht überall was hört, aber die sind ja auch tot. Dadurch, dass die Kneipen zu sind, die Bars zu sind. Anfang April wäre eigentlich das Charity-Raritäten-Tasting beim Jens in der Altstadtkneipe hier in Delitzsch. Und der hat jetzt nicht explizit abgesagt, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er eine Ausnahmegenehmigung hat, seinen Laden nach 18 Uhr offen zu halten. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Leute aus der ganzen Bundesrepublik wie sonst anreisen werden, um bei dem sich hinzusetzen in einer engen Gaststätte quasi. Nee. Ja, deswegen gehe ich mal davon aus, das wird irgendwie verschoben. Aber das ist halt so. Mein Gott, schade, aber wir können an der Sache nichts ändern. Was wir aber ändern können, ist, wie wir uns dazu positionieren und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wenn man das alles positiv sieht und als begrenzt, vom Zeitraum her begrenzt sieht, dann sollten wir da auch was Gutes draus machen können.
Ja, ich finde es insgesamt schwierig für die ganzen kleinen Whisky-Bars, Whisky-Händler, sei es jetzt, vor allen Dingen diejenigen, die einen lokalen Handel betreiben, also ein Einzelhandelsgeschäft vor Ort mit Whisky und Spirituosen, die haben jetzt direkt keine Einkünfte mehr. Und deswegen, man sieht es jetzt immer, entweder gibt es sowas wie Lieferdienste, oder Leute verkaufen Gutscheine. Von daher finde ich es eine ganz gute Sache, wenn man da auch seinen Händler des Vertrauens beziehungsweise seine Bar des Vertrauens irgendwie unterstützt und, weiß nicht, eventuell einen Gutschein kauft und den später einlöst, sodass die wenigstens jetzt in der Zeit einen, auch wenn einen verminderten, aber wenigstens etwas Cashflow haben, um über Wasser zu bleiben. Denn Miete zahlt sich ja nicht von selbst. Ich denke nicht, dass die Vermieter zum Beispiel sagen werden, okay, zahlst jetzt halt keine Miete in der Zeit. Relativ schwierig für solche Läden und ich meine, wir als Genießer gehen ja gerne in solche Läden. Wir gehen gerne in die Bar, ins Pub und die haben jetzt natürlich, auf Deutsch gesagt, die Arschkarte gezogen.
Ja, also ich glaube, alles, was eine Küche hat, kann noch irgendwie was machen. Ja? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie wir satteln jetzt um auf Belieferung.
Ja.
Und sagen, wir machen uns bei Lieferando schnell einen Account, laden unsere Karte hoch und legen dann innerhalb von ein paar Stunden los, die Leute bestellen und wir fahren den Kran durch die Gegend oder sowas. Da könnte man zumindest so einen Restaurantbetrieb irgendwie aufrechterhalten, glaube ich. Kann natürlich nicht jede Kneipe, aber wenn man jetzt sagt, man will irgendwie seine Kochmannschaft nicht vor die Tür setzen etc. auf Dauer, kriegt man das vielleicht hin, weil machen wir uns nichts vor, selbst wenn du bis 18 Uhr offen lassen darfst, du hast ja kaum noch Besucher. Mhm. Na, und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du halt so auf Lieferdienste umstellst. Bei Cocktailbars ist das schwierig, ne? Also ich meine, klar könnte ich mir jetzt auch einen schönen Martini hier nach Hause bringen lassen, aber der wäre wahrscheinlich warm und nicht mehr so ganz angenehm, wenn der hier im Pappkarton ankommt. Ne?
Ja, macht überhaupt keinen Sinn.
Also weißt du, was ich meine? Möglich, ne? Also könntest natürlich dir den Barmixer bestellen, der dann hier vor deiner Haustür oder vor der Garage eben ganz kurz deinen Drink klopft und dann wieder fährt. Aber das wäre vom, glaube ich, auch von den Kosten her ein bisschen zu hoch.
Definitiv, ja.
Um sowas umzusetzen. Ne? Das stimmt. Ja, von daher, ja, es gibt also viele Berufsgruppen haben es da schwer und momentan sieht es so aus, als wären die Profiteure des Ganzen tatsächlich der Onlinehandel. Mhm. Ja, wenn man die, wenn man den Handel sich anschaut, Amazon sucht irgendwie 100.000 Leute weltweit.
Ja.
Weil die halt nicht hinterherkommen, weil die ganzen Leute halt bestellen, ne, statt in die Stadt zu gehen.
Ja, auch beim Whisky sieht man es. Gestern kam von, hatten wir in der letzten Folge schon Wick, die haben ja wieder eine neue Abfüllung rausgebracht gestern. Und ich glaube, es hat keine 2 Stunden gedauert, da war das Ding ausverkauft. Ne? Die Leute haben trotzdem bestellt und teilweise hat man dann halt bei Facebook einen Tag später gesehen, dass die Flaschen schon bei den Kunden angekommen sind. Online läuft nach wie vor, glaube ich, sehr gut und vor allen Dingen auch, ja, sicher auch sowas wie, keine Ahnung, Lebensmittellieferanten, die es ja jetzt inzwischen auch relativ häufig gibt, die haben gerade so ihre Hochzeit.
Ja, mit Sicherheit. Also, glaube ich sofort. Macht doch Sinn irgendwo. Ne?
Bestellst du gerade noch Whisky?
Nee.
Also Samples?
Ja, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Ich sage jetzt auch gar nicht entschieden nein, sondern ist jetzt auch nichts mir begegnet, wo ich jetzt unbedingt hätte zuschlagen müssen. Aber ich sage jetzt nicht explizit auf keinen Fall.
Ja.
Ne, aber ich habe jetzt auch, glaube ich, länger nichts bestellt.
Ja, okay.
Es hängt einfach ein bisschen damit zusammen, dass worüber wir schon oft gesprochen haben, man hat die Schränke voll stehen, ne? Und warum dann jetzt noch weiter was dazu packen, wenn es nicht absolut Dinge sind, von denen man glaubt, man müsse sie unbedingt haben.
Ja.
Und einfach nur, weil jetzt irgendwo was günstig ist oder irgend so ein interessanter Malt ist, würde ich jetzt momentan eher sagen, nö. Mhm. Dann vielleicht doch ein Sample bestellen oder sowas, das müsste dann auch reichen. Ich habe da kein Problem mit. Also ich glaube auch, habe auch nicht jetzt Angst, dass ich mich über einen Paketdienst irgendwie anstecke oder so.
Ja.
Ja, das ist ja so. Ne? Das sind ja irgendwo auch Verteiler. Und nicht umsonst drücken die einem kein Touch-Display mehr in die Hand, wo du unterschreiben musst, und das machen die alles selber. Die klingeln, wenn du da bist, stellen die das Paket auf den Boden und unterschreiben selber und gehen dann einfach wieder.
Ja.
Ne? Also die Interaktion ist ja da relativ gering. Und von daher sollte das schon funktionieren.
Ja. Lass uns mal zum Whisky kommen, oder?
Ja, wir können auch gerne zum Whisky kommen.
So langsam? Mal was mit unserem Podcast zu tun hat.
Das hat ja alles mit unserem Podcast zu tun.
Ja, im weitesten Sinne, du hast natürlich recht. Es beschäftigt uns ja auch und man merkt ja sicher, das ist gerade so das Thema überhaupt. Jeder hat damit irgendwie gerade an verschiedensten Punkten eine Berührung. Und ja, wir können ja weitermachen und trotzdem würde ich gerne einschenken so langsam. Du hast mir nämlich vor ein paar Tagen noch schnell ein Sample in den Briefkasten geschmissen, morgens in aller Herrgottsfrühe.
Da lag der gute Tim offensichtlich noch im Bett.
Nein, ich war schon
wach. Wo alle anderen Menschen schon irgendwie 3 Stunden gearbeitet haben, aber naja.
Nein. Ich war schon wach. Ich habe natürlich, meine Kinder sind natürlich zu Hause. Und da ist nichts mit lange schlafen und Homeoffice ist ja auch nicht bis 11 oder so schlafen, sondern ist halt auch arbeiten. Deswegen, ich war schon wach, aber ich habe mich trotzdem gewundert, wer klingelt so früh.
Genau, und es wurde aber einfach auf den Summer gedrückt, also die Tür ging einfach auf, ohne dass mit jemandem mit mir gesprochen hat.
Doch, ich habe gesagt Hallo.
Achso, nee, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe es nur summen hören und habe die Tür aufgedrückt. Und witzig war, ich habe die Flaschen mit der Verpackung nicht durch den Briefschlitz bekommen und musste sie dann doch wieder aus der Verpackung rauspacken. Ja. Die kleinen Samplefläschchen. Und habe dann versucht, die in so Taschentücher einzurollern. Und ich glaube, das hat aber auch nicht geklappt. Es ist irgendwie sehr, sehr doll geklötert, als ich sie reingeworfen habe. In den Metallbriefkasten. Aber sie sind angekommen.
Ja.
Eins von diesen Samples wollen wir jetzt mal probieren. Und zwar eine Abfüllung vom Brühler Whisky House, A Dream of Scotland.
Mhm.
Ich mache mal auf. Marco Bonn als unabhängiger Abfüller. Und zwar ein Isla Single Malt Whisky, den Ladymore 9 Jahre. Also einem Distilled at Buchladdick Distillery. Wine Cask Matured. Eine von 343 Flaschen. 56,7 Volumenprozent Alkohol.
Ui.
Und ist eine Mischung, 50-50, aus einem 9 Jahre alten Octomore und einem, ich glaube, 12 oder 13 Jahre alten Buchladdy.
Ah, okay. Octomore ist ja immer so ein Ding, da denkt man immer, es trifft einen die volle Möhre Rauch in die Nase. Ich finde die oft gar nicht so sehr rauchig. Also schon, aber der Phenolgehalt, der da oft angegeben ist, mit, keine Ahnung, jenseits der 150 bis über 200 teilweise, der lässt ja irgendwie vermuten, okay, das, was ich hier jetzt gleich in meine Nase bekomme, das grenzt an Körperverletzung, aber ist gar nicht so. Hattest du schon häufiger Octomores im Glas oder wie sind deine Erfahrungen da so?
Also ich habe schon 3 bis 4 probiert.
Ja.
Ich glaube, mit dem 6-Punkt-Tralala habe ich angefangen.
6.3 war sehr gut.
Ich weiß es gar nicht. Also 6-Punkt, 7-Punkt und 8-Punkt hatte ich jeweils. Hm. Habe ich probiert. Ich weiß nicht genau, welche Zahl hinterm Komma. Ich habe 2 davon, das waren mit auch eigentlich für mich die coolsten, außer Sampleflasche direkt verkostet am Osterfeuer. Also so mit irgendwie 20 Meter vor so einem riesigen brennenden Holzhaufen mit viel Blut drunter. Kalt, der Rücken eiskalt, die Vorderfront, die zur Feuerseite gewandten Front glühte. Mein Rücken war kalt. Ich hatte schon einige Pilz getrunken und dann mit meinem Brüderchen aus dem 5cl-Fläschchen also halbe die Octomores da weggehämmert. Das war richtig, richtig gut.
Ja, das ist ein Happening. Hm? Das ist ein kleines Happening.
Genau,
Happening.
Kein Glas dabei, nix, weißt du. Aber kein Glas ist keine Schande, alles gut.
Ja. War aber eine Glasflasche, oder?
Ja, so ein Sample-Fläschchen
halt. Ja, keine Plastikflasche.
Genau. Und ich hatte von denen jeweils noch eine, von daher war das, deswegen habe ich die das auch nur gemacht und habe die auch nochmal zu Hause verkostet in Ruhe. Mhm. Du hast schon recht, das sind gefühlt vom Rauch, glaube ich, nimmt. Ich weiß nicht, ob es an der Wahrnehmung liegt oder am Brennvorgang, aber mehr als die 50 ppm von einem Artback oder von einem Laphroaig gefühlt ist da nicht drin.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, zwei Möglichkeiten, entweder die Nase steigt irgendwann aus und kann diesen Rauchgehalt dann irgendwann nicht mehr als mehr wahrnehmen.
Ja.
Oder die PPM-Zahl bemisst sich ja an der gemälzten Gerste. Da habe ich das ja gemessen. Hm. Vielleicht kann beim Brennvorgang nicht mehr als das transportiert werden, was am Ende in so einem Artback oder einem Laphroaig oder eben einem Octomore drin ist. Ja. Dass darüber nichts hinausgeht, das weiß ich nicht. Aber ich finde das auch. Ich finde nicht, dass der rauchigste Whisky der Welt jetzt 4-mal rauchiger ist als ein Artback.
Ja.
Oder 4-mal rauchiger ist als ein Laphroaig.
Ja. Na, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt auch so ein bisschen, dass dieser Rauch, wenn er zu viel wird, dieses Phenolische, dann schlägt das so ein bisschen auch in Süße um. Ich hatte relativ, ich glaube, das war der 8.3 oder so. Der war wirklich dann sehr, sehr süß. Und der wurde aber auch komplett vom Alkohol getragen. Ich habe oft bei Octomores so ein bisschen hoher Alkoholgehalt, cool, wenig. Also wenn dann Wasser rankommt, dann wären die relativ käsig, was nicht so dann mein Ding ist. Also ich muss die eigentlich immer unverdünnt trinken.
Und die kommen ja meistens irgendwie so zwischen auch Ende 50.
Ja.
Oder über 60 daher, ne?
Ja, deswegen ist es schwierig, wenn man den als ersten am Abend im Glas hat, also sowieso, danach schmeckt man nicht mehr viel. Aber auch so, wenn man sagt, okay, ich trinke heute Abend mal ein Whisky, dann ist es relativ schwierig, weil A, hoher Alkoholgehalt und B, natürlich, auch wenn der Rauch nicht so extrem rüberkommt, natürlich hat er trotzdem sehr, sehr, sehr deutlichen, extremen Raucheinfluss.
Ich meine, auf der anderen Seite ist man nach so einem Ding auch wieder wach, ne? Also Wenn man jetzt 5 Bier getrunken hat und so ein bisschen sediert ist und trinkt dann so ein Octomore, dann ist das Adrenalin wieder im Körper.
Ja.
Das muss man auf jeden Fall sagen. Also der hier ist auf jeden Fall von der Farbe her zum Glück nicht so ein völlig überladener PX-Sherry-Malt. Mhm. Mhm. Da hatte ich ein bisschen, als ich die Flasche bestellt habe, da war ja nur das Etikett zu sehen, da hat man den Malt selber ja noch gar nicht gesehen. Und ich wollte so einmal probieren, aber ich hatte auch gedacht, nachher kriegst du so eine Cola-Suppe und das ist eigentlich nur süß alles. Und das ist er nicht. Der hat eine Farbe, die geht so ein bisschen so, hier ist es jetzt schwer für mich, den Farbton so zu erkennen, aber es geht so ein bisschen Gold. Ins Gold, aber mit so einem leichten Orange-Stich.
Ja, ganz leicht.
Ich würde, wenn das jetzt nicht ein Octomore, nicht ein Ladymore wäre, sondern irgendwas von einem Originalabfüller, also von der Distillerie selber, würde ich denken, die färben.
Ja.
Das ist so ein bisschen, sie sieht so aus wie so ein Jura oder so, finde ich, im Glas, so, ne? Mhm. Also diese Farbe könnte fast künstlich sein. Ist sie nicht? Ja, also ist nicht gefärbt. Aber der hat so einen orangenen, so einen goldorangenen Ton. Also das ist eine total schöne Farbe, finde ich.
Ja, ich auch. Und der hat auch eine sehr, sehr schöne Nase im Übrigen. Wenn wir einmal dabei sind. Ich habe gerade so ein bisschen einfach geschnüffelt. Der ist auf der einen Seite süß und schon vanillig. Auf der anderen Seite natürlich ganz, ganz viel Rauch. Und dahinter ist der total frisch, fast minzig. Also da kommt so eine ganz, ganz intensive, kühlende Frische aus dem Glas, was total cool ist. Und dazu, wenn man ein bisschen länger seine Nase reinhält, kommt dazu definitiv einiges an Frucht raus. Zitrusfrüchte, vielleicht ein bisschen Orange. Dann wird es, was ist das?
Kann es sein, dass der einen ganz kleinen Tick Schwefel auch hat?
Oh, da bin ich relativ unempfindlich. Also
ich bin da auch total unempfindlich, aber ich habe das Gefühl,
nicht sein.
So drunter liegend ist so eine abgefeuerte Pistole.
Ja, kann sein. In die Richtung, ja, das kann sein. Ja.
Ansonsten finde ich den auch super kräuterig. Mhm. Das ist das, was du als ätherisch wahrscheinlich empfindest. Das ist ein Kräuter.
Ja.
Du hast völlig recht, der ist wunderbar süß.
Ja.
Ich hätte auch jetzt irgendwie gesagt Pfirsich, Orange, ja.
Ja, man hat so vieles, aber gleichzeitig ist er auch so ein bisschen durch die Süße, also so vanillig, so ein bisschen an Keksteig, Kuchenteig erinnernd. Aber das Ganze schon gemischt mit Frucht und je länger ich dran rieche, ich habe jetzt irgendwie fast keinen Rauch mehr in der Nase.
Ja, ich habe so diesen Gedanken an so Butterkekse. Mhm. Also diese süße, kennst du diese runden Metalldosen?
Ja.
Also in so weißem Papier.
Dänisches Gebäck.
Wie heißt das?
Dänische
Butterkekse. Genau, dänisches Gebäck. Und stell dir das mal vor mit so einer Orangen-Marmeladen-Topping.
Ja.
So irgendwie, so habe ich das.
Aber schön. Sehr schön. Was waren das nochmal für Fässer?
Hier steht drauf Wine Cask Matured.
Okay, ich schaue mal kurz nach.
Also ich bin mir nicht sicher.
Ich habe gerade mal die Whisky Base aufgerufen.
Ja.
Der Anteil Buchladi ist in Chateau Petru Fässern gereift. Daher Schwefel höchstwahrscheinlich.
Wie unangenehm. Chateau Petru.
Petru, wie Petru. Petrus geschrieben. Ja. Chateau Petru. Daher wahrscheinlich der Schwefel. Und der Octomore kommt aus dem Sauternes-Fass, also französischer Süßwein.
Starkwein, Süßwein, ja.
Ja. Eigentlich immer sehr lecker ist. Ich erinnere mich, also bei Sauternes muss ich immer sofort an Glenmorangie denken, Nectar d'Or.
Mhm.
Total geiler Standard aus den süßen Fässern. Macht richtig Spaß. Und hier, wie gesagt, jetzt mein Octomore aus solchen Fässern. Quasi mit eingeflossen. Ja, gefällt mir gut.
Dann würde ich sagen, probieren wir mal.
Ja, fang du an. Buchladig macht ja relativ viel oder hat relativ viel experimentiert mit diesen ganzen Fassarten. Die haben ja, als die wieder eröffnet haben, alle Weinfässer verwendet, die es irgendwo zu kaufen gibt. Und deswegen ist es kein Wunder, dass hier, wie gesagt, auch zwei eher besondere, außergewöhnliche Fässer verwendet wurden. Und ich glaube, das Ganze lag hier auch so ein bisschen daran, wenn man einen Octomore komplett einzeln abgefüllt hätte, ist das alles, ich glaube, unbezahlbar. Die Fässer sind sehr, sehr teuer, deswegen ist es wahrscheinlich nur ein halbes geworden und dann noch ein halbes Fass normaler Bruchladi dazu. Das war, glaube ich, so ein bisschen so der Hintergrund, warum man sich dazu entschieden hat, jetzt zum zweiten Mal nochmal so ein Ladymore abzufüllen. Es gab ja schon mal einen, auch im letzten Jahr, der ging ja durch die Decke. Das war ein richtiges, schmutziges Ding, ganz, ganz, ganz viel, ja, weiß ich, hat von allem zu viel und Barbecue-Soße und Rauch und Schwefel und also, der war schon ganz cool. Und der hier ist jetzt irgendwie ganz anders, aber zumindest in der Nase finde ich ihn auch tipptopp. Wie ist er auf der Zunge, Olli? Weinst du?
Hm?
Weinst du gerade?
Nein, ich weine überhaupt nicht. Ich bin stumm vor Glück.
Okay.
Der hat ein... Der Alkohol ist quasi nicht spürbar. Ne? Also er hat 56,7%. Mhm. Bei mir kommt der relativ entspannt an. Der hat natürlich Kraft, keine Frage. Das ist schon ein Whisky mit Kraft. Aber der brennt nicht, der tut nicht weh. Der entwickelt relativ schnell eine schöne Süße bei mir auf der Zunge. Dann kommt der Rauch und dann trägt er sich so Frucht, Süße, Rauch, trägt sich relativ lang raus.
Nach Ende oder gegen Ende auf jeden Fall nochmal eine richtige Schippe Tannine.
Ja, genau. Das Holz kommt ganz zum Schluss.
Mhm.
Und jetzt bei mir, ich habe jetzt noch so einen ganz leichten Restrauch, aber richtig Tannine auf der Zunge. Mhm. Und aber angenehm und süffig irgendwie.
War total süffig. Also,
da eine gefährliche Flasche, ich meine, die ist ja auch nicht ganz billig.
Ja.
Aber da neigt man, glaube ich, schon dazu, wenn man sich nicht bremst, vielleicht auch den einen oder anderen zu viel von zu trinken.
Ja.
Weil der halt wirklich wie Öl runtergeht.
Ja. Also der fährt sich auch ganz schön hoch. Der ist am Anfang total mild auf der Zunge. So die ersten 1-2 Sekunden und dann knallt er aber sowas von rein. Aber gar nicht unangenehm. Also der ist nicht sprittig oder so. Der hat einfach nur extrem Kraft. Aber auch so, dass es halt, das ist wie bei scharfem Essen manchmal, ne? Das ist genau die Grenze, wo es noch geil ist und nicht zu viel ist. Also es ist richtig gut.
Also der entwickelt aber keine Alkoholkraft, finde ich. Also der ist intensiv vom Geschmack. Aber bei mir brennt der jetzt nicht oder irgendwie.
Nee, brennen gar nicht, aber der hat Kraft. Also der hat richtig, also der brennt nicht. Ich sag ja, das ist so genau kurz davor, bevor es irgendwie unangenehm werden würde. Und das ist genau dieses Moment, wo du sagst, okay, jetzt noch einen zweiten Schluck. Und man soll ja eher so auf den zweiten Schluck hören, was ich auch gleich mal machen werde. Der zweite Schluck, der wird jetzt definitiv besser sein. Das war jetzt gerade so der erste Schluck von dem.
Es steht ja nie Cask Strength auf den Flaschen.
Okay.
Oder Whisky House, oder zumindest auf der hier nicht. Ob es nie drauf steht, würde ich jetzt gar nicht sagen. Auf der steht es auf jeden Fall nicht drauf. Könnte sein, dass die den von 62 runtergeholt haben auf die 56,7. Das weiß ich nicht. Aber der braucht, so wie er jetzt hier daherkommt, auf jeden Fall kein Wasser.
Nö.
Also kann man mal probieren. Ich müsste das jetzt aber nicht tun.
Mhm.
Also ich werde es jetzt auch nicht tun mit dem, was ich noch im Glas habe, weil der ist extrem angenehm, extrem süffig.
Total.
Und wie gesagt, alles das, was du in der Nase hast, bekommst du auch im Mund nur noch in einer etwas anderen Zusammenstellung.
Ja,
ich finde, die Frucht kommt, die Süße kommt, die Kräuter kommen, der Rauch kommt, die Eiche ist noch zusätzlich dabei, die hast du in der Nase nicht so.
Ja.
Mhm. Aber ansonsten finde ich, auch wenn ein bisschen anders konnotiert, aber der Nase und Gaumen oder Geschmack weicht jetzt nicht mega voneinander ab.
Mhm.
Ja, das ist schon, nee, ist ein, also tolles Teil.
Wirklich, gefällt mir wirklich auch sehr gut. Macht echt Spaß. Sehr schön. Vielen Dank, dass ich mal probieren durfte. Du hast ja die Flasche gekauft. hast dich ja, bitte, in die Bresche geworfen. Ich verteile hier gleich mal ein paar Base-Punkte, sehe ich gerade. So, zack, speichern. Gefällt mir echt gut.
Was hast du dem denn gegeben?
Ich habe dem jetzt eine schlappe 89 gegeben.
Ja, ich hätte auch jetzt 89 hätte ich dem auch gegeben. Ja. Also für mich ist das eine super Bewertung, ne? Also das ist ja immer die Frage, also viele hauen da ja gleich 95 rein in die Base oder sowas, nur weil das Ding irgendwie dunkel ist oder so.
Ach so.
Da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Ich finde, also über 90 muss schon absolut herausragend sein.
Ja, total. Also dieses, ich werfe mit Ü90 Punkten um mich, das ist ja totaler Quatsch. Also man muss ja irgendwie, es gibt natürlich Whiskys, die haben das verdient. Und ich merke das immer, wenn ich irgendwie mal wieder was wirklich Altes probiere, wo du dann da sitzt, dieses Moment, wo du sagst so, krass, was ist denn das? Und wo alles irgendwie stimmt, wo, also da würde ich dann sagen, okay, das sind jetzt halt mal 93, 94 Punkte, aber jetzt hier bei so einem Whisky, da fehlt mir irgendwo was. Und ich muss aber sagen, 89 Punkte sind für mich sehr, sehr gut.
Ja, also mir fehlt bei dem Whisky jetzt nichts, so gesehen. Der ist so, wie er ist, ist der gut. Ich finde auch, dass das eine sehr gelungene, also zwei Fässer zusammen zu kippen.
Ja.
Ne? Und quasi, es ist ja immer noch ein Single Malt, weil es aus der gleichen Destillerie ist.
Ja.
Aber das kann auch völlig in die Hose gehen. Ne? Gerade wenn es auch noch verschiedene Weinfässer sind. Und das hat hier hervorragend geklappt. Von daher kann man da die Jungs vom Whiskyhaus nur beglückwünschen dafür, wie sie das gemacht haben. Und der ist auf jeden Fall ein absolut toller, herausragender Whisky. Und das kann man mit 89 Punkten auch gut. Da, ja, finde ich, hast du den nicht schlecht bewertet.
Nein, also 89 finde ich ist eine sehr, sehr gute Bewertung. Aber wie gesagt, dieses 90 plus, das, ich denke, man wird auch mit der Zeit beziehungsweise mit der Erfahrung sind diese 90 Punkte dann oder auch Ü90 dann relativ selten. Ich sehe immer wieder, es gibt so ein paar Spezialisten in der Base, die geben immer 98 Punkte bei allen Flaschen, die sie irgendwie probieren oder in ihrer Sammlung oder so haben. Das kann man teilweise nicht mehr ernst nehmen. Deswegen, wir hatten ja schon mal die Diskussion überhaupt über die Bewertung in der Base, was das nun noch bringt, wenn man haufenweise, keine Ahnung, 98 Punkte oder so vergeben hat. Es ist ja immer ein netter Anhaltspunkt. Und ich glaube jetzt hier der Ladymore, der hat jetzt 88,8 Punkte im Durchschnitt bei 53 Bewertungen. Das ist schon eine super, ein super Wegweiser, wenn man probieren will, wenn man sich vielleicht doch eine Flasche zulegen möchte. Die gibt's gar nicht so viel teurer als beim Ausgabepreis. Was hat die gekostet?
Ausgabe? 170.
Ja, gibt's für 175 in der Base zu kaufen.
Ja, man muss das so sehen. Das Ding wurde bestellt in der Hoffnung, es ist wieder ein ganz dunkler Malt.
Ne, von vielen. Da gab es gar kein Bild.
Nee, es gab kein Bild. Du kriegst ja ganz oft, wenn du die Dinger bestellst, siehst du nur das Etikett.
Ja.
Ne? Und da haben alle gehofft, das wird wieder so ein ganz dunkles Teil. Und dann kam der andere und dann wieder, doof. Ne? Dass man ehrlicherweise sagen muss, diese dunklen Dinger, die sind ja mal ganz lustig und so. Aber wenn, das ist beim Oktomor ja schon ein bisschen auch Perlen vor die Säue, ne? Wenn du nachher nur noch Fass schmeckst. Von daher, die sind der erste ist ja auch nicht so, also bei Leuten, wo ich denke, die wissen noch, wovon sie reden, da ist der ja auch nicht so gut angekommen. Da haben die auch gesagt, na, ein bisschen viel Fass eigentlich, ein bisschen too much. Ne?
Ja.
Aber gut, sei es drum. Ich finde den super so, wie er ist. Ich finde, die haben da alles richtig gemacht.
Ja.
Und es muss nicht immer Ayla, PX und schwarze Cola sein. Kann man auch mal machen, ist ja auch cool, macht ja auch Spaß mal. Aber dann besser irgendwie einen 8-9 Jahre alten Colila oder einen irgendein No-Name-Ding, was dann halt irgendwie 60 Euro kostet. Das finde ich dann besser.
Ja, da fand ich den Broad Bay 8 Jahre von Darkness total geil.
Ja, oder hier dieser vom Whiskyhaus, dieser Old Man und Old Lady und so. Das sind ja schon coole Dinge.
Total geil, ja.
Ja, da kriegt man aber zwei Flaschen für den Preis von der hier. Ne? Von daher, hier finde ich das gut, dass man noch ein bisschen was von dem Oktober mitkriegt. Und wie gesagt, auch die Mischung mit dem normalen Buchladi hat dem nicht schlecht getan.
Da fällt mir gerade ein, es gibt gerade was total Geiles wieder. Sehr, sehr günstig und spielt genau da rein, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und zwar gibt es diese Abfüllung, die heißen Pete's Beast. Und da ist irgend so ein Monster vorne drauf. Ist ein Isla Single Malt, glaube ich. Nee, muss nicht Isla sein. Ist ein Single Malt auf jeden Fall. Ein rauchiger, sehr, sehr rauchig. Und dem gibt es gerade in der Sherry Wood Finish Ausgabe quasi. Und der soll halt auch extrem rauchig sein. Es steht hier nicht drauf, dass der von Isla ist. Also es könnte auch irgendwie ein Loch Lomond sein, wenn du
Loch Lomond Alarm, Loch Lomond Alarm, Loch Lomond Alarm, alle in Schützengräben.
Ja, also wenn du Pech hast, könnte es ein Loch Lomond sein, könnte aber auch irgendeine andere Brennerei sein, die stark geturften Whisky herstellt. Es wird jetzt sicher kein Springbank bzw. Longrow sein, aber vielleicht irgendwas aus der Speyside. Und zwar, was da interessant ist, das Teil hat Fassstärke 54,1 Volumenprozent und kostet schlappe 38 Euro. Und wenn man sowas sucht, viel Sherry, viel Rauch und Süße, fast stark, dann ist mir da halt auch so
38 Euro.
37,90 bei den Freunden von der Whiskyzone.
Loch Lomond Alarm, Loch Lomond Alarm.
Ja, bist wahrscheinlich. Den
Preis, das kann ja nur ein Loch Lomond sein.
Ja, weiß ich nicht, was es ist. Es steht halt auch kein Name drauf und es steht auch keine Region drauf.
Also die machen auf jeden Fall Torf.
Ja.
Von daher könnte das schon sein. Aber wir machen ja anderen, es gibt ja kaum Brennereien, die jetzt gar keinen rauchigen Whisky machen oder nicht mehr so viel. Die meisten machen ja irgendwie verschiedene Sachen damit. Und da könnte es natürlich auch was anderes sein. Aber ja, klar, spannend. Und das tut dir jetzt auch nicht so weh. Ne, wenn der mal in die Hose geht und man sagt, es ist doch nicht so doll, dann kriegt man den mit Sicherheit irgendwem untergejubelt.
Ja. Nee, ist mir gerade nur eingefallen, ne? Weil der passt halt in die Reihe rein, wenn man jetzt irgendwie so ein paar Sachen genannt hat. Interessant sind ja immer so die Williamson und Broadbase und so weiter und so fort, die da unter falschen Namen rauskommen und eigentlich Laphroaig sind. Vor allen Dingen die dunklen. Kam ja jetzt wieder einer raus, glaube ich, von Adelphi oder was war das? Ich weiß nicht, irgendeinem anderen unabhängigen Abfüller. War das der Delphi?
Nee. Von Mike, wie hieß der nochmal?
Nee.
War da nicht auch so ein dunkler raus?
Das war aber ein Karl Iller.
Ah, okay.
Das war ein Karl Iller. Sehr, sehr süß, sehr, sehr rauchig, sehr,
wie
sehr
süß. Wie hieß nochmal der Abfüller?
Das ist Cooper's Choice.
Cooper's Choice, genau. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen.
Cooper's Choice.
Den fand ich auf jeden Fall. Wir haben ja beim letzten Stammtisch eine Vergleichsprobe genommen zwischen dem Karl Iller von Signatory. Aus diesen Seasons.
Single Cast Seasons.
In Kirsch, ja. Und dem Cooper's Choice.
Ja.
Und da hat der Cooper's Choice für mich eindeutig gewonnen.
Was?
Ja.
Also bei mir war es genau andersrum.
Deswegen machen wir den Podcast zusammen, weil ich derjenige bin, der den Geschmack hat und du derjenige, der dann immer versucht, den Geschmack zu challengen mit irgendwelchen obskuren Meinungen. Nein, alles gut. So ist das halt, lieber Tim, dass wir.
Du bist halt einfach zu catchen mit Süß und Rauch.
Nee, ich fand, der war deutlich fruchtiger und ich fand ihn an dem Abend angenehmer. Okay. Man muss dazu sagen, es kann auch sein, einen Tag später siehst du das genau andersrum.
Ne? Ja, ich fand halt was war das? Single Cast Seasons Karl Iller, gerade geil, weil der eben nicht so süß war und nicht so fruchtig, sondern eher auf der herben Seite war und der war ein bisschen, hatte mehr Punch, war mal wieder was anderes, also nicht immer so gefällig, der hatte Ecken und Kanten, fand ich geil. Und ich bin froh, dass ich die restlichen 15 CL nicht verteilt habe. Die stehen jetzt hier.
Ja, gibt auch Schlimmeres, ne?
Ja, definitiv.
Ich habe aber nicht gesagt, dass der nichts kann. Ich habe nur gesagt, so für mich im direkten Vergleich fand ich den an dem Abend besser.
Ja.
Das war nun auch am Ende vom Stammtisch und wir saßen auch schon eine ganze Weile zusammen. Da war mein Geschmackssinn auch nicht mehr der beste.
Okay, da war ich wahrscheinlich auch schon weg.
Nee, da warst du noch da, aber
okay.
Ich glaube, das war zu der Zeit, wo du die Dinger verteilt hast oder abgefüllt hast für andere. Mhm. Da hast du mir auch was eingegossen.
Ja.
Aber das haben wir auch schon mal besprochen, ich glaube, auch hier im Podcast, wenn du auf einem Stammtisch bist oder bei einer Messe bist, dann geht es mir so, ich versuche, rauchige Whiskys zu meiden, solange es geht.
Mhm.
Von dem Hintergrund, also jung und Eiler zumindest zu meiden, ne? Weil danach ist mein Geschmackssystem doch schon deutlich durcheinander geschüttelt.
Ja.
Und wenn wir auf dem Stammtisch sind und da stehen ganz, und jeder bringt irgendwie was mit und wir sitzen da mit 10 Flaschen auf dem Tisch und davon sind meinetwegen die Hälfte rauchig, dann würde ich erst die anderen probieren und nicht gleich mit dem Kolila anfangen.
Ja.
Deswegen, das also stimmt. Das war auch da eher am Ende des Abends, um so ein Malt richtig einzuschätzen, musst du natürlich, glaube ich, den auch mal solo probieren. Ohne, dass du dir vorher schon 2 Guinness und 4 Drams von irgendwas anderem verköstigt hast.
Das stimmt. Nee, das ist ja aber ganz normal so, dass man sich da irgendwie so wenigstens so einen kleinen Plan macht. Fassstärken ein bisschen später, extreme Sherry später und Rauch ganz zum Schluss.
Genau. Ja
selbstredend.
Und die schönste Flasche in dem Abend fand ich dann Old Paltney, den du mitgebracht hast.
Oh ja. Der war ein Glücksgriff.
Sag mal 2 Sätze zu der Flasche, wo wir hier gerade schmacken.
Ich gucke immer mal so rum, ob ich irgendwo mal eine interessante Flasche finde. Und das war, ich habe bei, es war wirklich eBay. Da hat jemand so ein paar Flaschen einfach verkauft, die relativ alt waren. Nicht alt vom Alter her, sondern alt von in den 80ern abgefüllt. Und ich habe geschaut, Bewertung und so weiter, alles gut, habe mit dem Herrn ein bisschen hin und her geschrieben. Das war einfach jemand, der wollte, was weiß ich, ob die Story stimmt oder nicht, der wollte auf jeden Fall Geld sammeln, weil seine Frau gerade irgendwie arbeitslos geworden ist oder so. Er hat seine Weinsammlung und eben auch ein paar Whiskys bei eBay verkauft. Und ja, der stand da drin für einen relativ hohen Geldbetrag. Ich habe die Hälfte des Betrages geboten per, wie nennt man das dann? Preisvorschlag senden?
Name your price, ja genau, okay. Mhm.
Genau, Preisvorschlag senden und den hat er angenommen. Und da habe ich einen Old Paltney, 15 Jahre, Ende der 80er Jahre wurde der abgefüllt mit einem ganz, so ein, wie sieht aus wie so ein Craft-Papier, so ein beiges Papier mit einem ganz schlichten braunen Druck drauf, damals noch als quasi Originalabfüllung von Gordon und MacPhail abgefüllt, hatte glaube ich nur 40 Volumenprozente mit Schraubverschluss und ja, ist so ein typisches, ist ein typischer Paltney irgendwie gewesen und aber auch viel Sherry und ich denke, das wird so ein, ja, so ein bisschen Paxaret wird da noch drin gewesen sein.
Und dafür muss ich sagen, liebe Leute, die ihr dazu hört, dafür liebe ich den Tim, dass der so eine Pulle, so eine Flasche, so ein Kleinod dann an einem solchen Abend auch mal knackt und aufmacht und ausschenkt.
Weil ja, das die ist jetzt halb leer. Die ist jetzt halb leer.
Ja, das glaube ich dir sofort. Nein, die war, also war wirklich ein ganz toller Malt, wunderbare Nase. Das ist ein Grund für mich, also diese Abfüllung ist einer der Gründe, warum es Sinn macht, auch mal alte Flaschen zu kaufen.
Ja.
Um da mal sich in eine etwas andere Geschmackswelt zu bewegen. Einerseits, weil natürlich die Whiskys damals anders waren als heute. Wie du sagtest, 40%, eine ganz andere Fässer, das merkt man auch, ne, dass das eine andere Welt war. Viel zarter, eleganter irgendwie, nicht so brachial wie heute, sind irgendwie ganz anders, auch mit einem niedrigeren Alkoholgehalt, 40% in dem Fall, aber gar nicht schlimm, deswegen, der hatte jetzt nicht wenig Kraft oder so, ne?
Nee.
Der war richtig gut. Und dazu kommt natürlich noch dieser ominöse Old Bottle Flavor, der solchen Abfüllungen dann innewohnt. Also das ist quasi eine Geruchspatina, die die Flaschen haben. Und das ist auch was ganz Besonderes und Tolles. Und von daher finde ich das super.
Vielen Dank.
Dass du den da mitgebracht hast. Richtig gut. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Mal, also man sollte jetzt nicht Unsummen ausgeben für Dinge, die man auch nicht beurteilen kann. Das ist dann Quatsch. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Old Paltney, die habe ich ja ist mir eine Empfehlung vom Tim gewesen, da habe ich mich jetzt ja auch so ein bisschen rangetastet im Laufe des letzten Jahres. Eine tolle Distillerie. Und wenn man dann ein Offering machen kann oder sowas sieht, in dem Alter, dann mit dem Alter, dann kann man da auch mal ein bisschen Geld für hinlegen. Irgendein No-Name-Blend, da würde ich jetzt nicht 100 Euro für ausgeben, da müssen dann vielleicht auch mal 50 reichen oder 40. Aber auch das kann spannend sein.
Ja, also.
Das heißt, alte Blends finde ich, ist super interessant. Da kann ich Auktionen empfehlen oder vielleicht auch den einen oder anderen Händler, vielleicht sogar bei eBay, muss man halt mal gucken. Aber dann sollte man doch etwas kleinere Beträge für sowas ausgeben.
Kommt drauf an, also wenn man so wirklich alte Sachen sieht, ich sehe jetzt immer mal sowohl bei Auktionen als auch in Foren, Facebook oder eBay, jetzt nur als Beispiel diese White Horse Blends. Ja, wenn man da einen kriegt aus den 60er Jahren, ist man locker flockig mit 300 Euro dabei. Ist ein Blend. Ja, aber da steckt halt Lagavulin drin. Und alte Lagavulin ist dementsprechend, wenn es aus den 60er Jahren ist, also abgefüllt in den 60ern, dann ist das natürlich total interessant. Und die Dinger sind jetzt inzwischen auch so Sammlerobjekte geworden. Und dementsprechend, wie gesagt, auch mit 300 Euro für so eine Flasche relativ teuer. Kriegt man auch günstiger, wenn man Glück hat irgendwie. Aber man kann da immer mal schauen, ne? Vor allen Dingen, wenn man dann so weiß, was in welchen Blends theoretisch an Single Malts drin ist, also die Lead Malts in der Regel, dann ist es natürlich total interessant. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine Flasche gekauft und der Blend heißt Glengarry. Und da steht drauf...
Kannst du Gary mal buchstabieren?
G-A-R-R-Y.
Okay.
Ja, Glengarry. Und die meisten kennen den Blend, nämlich vom Aldi.
Ich bin Lidl-Kunde.
Okay. Da kenn ich den. Ja, beim Aldi wird der Blend Glengarry verkauft aktuell, zumindest die Marke. Ja. Früher war das aber mal eine ganz andere Marke, hat auch jemand anderem gehört. Die Namensrechte wurden irgendwann verkauft. Und zwar wurde der früher bei Oban gebrannt und gebottelt. Mhm. Und man hat quasi, also der Lead Malt One Oban. Und dann kamen noch ein paar andere Malts dazu. Und es wurde dann, und natürlich Grain, es wurde dann quasi ein Blend raus. Und bevor das Ganze bei Oban stattfand, da wurde das bei St. Magdalene destilliert und gebrannt, nicht gebrannt, und abgefüllt. Und so eine Flasche aus den 60er Jahren habe ich ganz durch Zufall bekommen. Sogar zwei davon. Habe dann eine noch an den an den Jens weitergegeben, weil der auch alte Blends sammelt und dann dementsprechend auch aufmacht und ausschenkt. Das ist dann total interessant, ne? Wenn man von so einer Lost Distillery im Endeffekt zwar ein Blend, aber wenn man weiß, okay, da steckt, weiß nicht wie viel Prozent, aber ein großer Anteil von diesem Malt, von diesem Destillat drin, der dann auch den Charakter widerspiegelt, ist das ziemlich cool.
Ja, definitiv. Also es gibt, mir fällt so spontan eine Orientierung ein, auf die ihr achten könnt, wenn ihr euch fragt, wie alt ist denn ein Blend? Das erkennt man ja in der Regel auf den ersten Blick nicht. Seit 1990 gibt es, 89 oder 90, hat die EU eine Verordnung erlassen, wonach Whisky nur noch in 0,7 Liter Flaschen abgefüllt werden darf und nicht mehr 0,75. Seit 1989 und 1990 so. Und alles, was quasi 750 Milliliter hat, ist vor 89, 90 gebottelt worden oder in den Verkehr gebracht worden.
Oder für den amerikanischen Markt.
Oder für den amerikanischen Markt, das muss man halt gucken. Aber wenn jetzt zum Beispiel wenn jetzt hier einen Blend kauft und der hat ein Alter drauf, ja, meinetwegen der ist 12 Jahre alt oder 20 Jahre alt und der ist 0,75 und man findet vielleicht irgendwie Produkthinweise auf Deutsch drauf oder auf Italienisch oder irgendwas, was auf UK schließen lässt, dann weiß man auf jeden Fall, man hat es mit einem Destillat aus den 70ern zu tun, in dem Fall. Ne? Und so kann man so ein bisschen runterrechnen. Das ist ganz, ganz, ganz praktisch und ganz spannend. In dem Fall, wo nichts draufsteht, auf Blends steht ja selten ein Datum drauf.
Ja, aber es gibt ja noch verschiedene andere Sachen. Also viele sagen, dass zum Beispiel auch oft der Barcode zum Beispiel noch nicht drauf ist. Und es gibt irgendein Datum, ab wann der Barcode eingeführt wurde. Dann gibt es sowas wie, es steht drauf, ausländisches Erzeugnis. Wenn das draufsteht, dann kann man das auch relativ gut eingrenzen. All solche Sachen. Natürlich auch die Labels an sich. Ich hatte mal, wir hatten das zusammen beim Stammtisch. Da hatte der Matze, der auch schon mit beim Podcast dabei war, klassischer Kellerfund bei irgendjemandem, eine Kiste Johnny Walker Red Labels, stand drauf, ausländisches Erzeugnis. Wir hatten keine Ahnung, wie alt das Ding ist. Und was man dann machen kann, ist ziemlich cool. Ich habe es über Instagram gemacht, und zwar hat Diageo, zu denen ja Johnny Walker gehört, die haben ein riesengroßes Archiv, und das Archiv hat eine eigene Instagram-Seite, beziehungsweise irgendjemand aus dem Archiv mit. Ich bin irgendwie drauf gekommen, habe das gesehen und habe denen quasi Fotos von der Flasche geschickt, und die freuen sich dann total. Hier, cool, dass ihr sowas gefunden habt und so. Gucken dann in ihrem Archiv nach, von wann könnte die Flasche sein, und dann schreiben die so, naja, die ist ungefähr so zwischen 65 und 70 abgefüllt worden. Also die können das dann relativ genau auf so plus minus 5 Jahre eingrenzen, und dann weiß man dann ungefähr, wie alt die Flasche zum Beispiel in dem Fall ist. Das war ganz cool. Und es war dann auch cool zu vergleichen, eine aktuelle Version und diese ganz alte Version. Und da hat man dann zum Beispiel beim Johnny Walker Red Label geschmeckt, krass, der hatte damals noch richtig Rauch. Hat er heute nicht mehr.
Ja. Ich meine, das kannst du natürlich machen, wenn du die Flasche schon hast. Ne? Ja. Weil gute Fotos davon machen, die irgendwo hinschicken und so. Macht natürlich mehr Sinn, wenn das Ding in deinem Besitz ist. Ja. Wenn du jetzt irgendwas in einem Shop siehst oder auf einer Verkaufsplattform oder bei einer Auktion oder so, dann musst du halt gucken, was sind so die äußeren Merkmale. Und das sind halt klar Angaben auf dem Etikett.
Ja.
Und wie ist das Ding verschlossen beziehungsweise verkapselt? Ist es ein Schrauber? Wie sieht der Flaschenhals aus, etc.? Da gibt es dann halt auch nochmal verschiedene Einstufungsmöglichkeiten vom Alter her, wann was verwendet wurde. Das ist allerdings, muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich raus, das ist schon sehr speziell. Da muss man sich, glaube ich, etwas intensiver mit so alten Abfüllungen beschäftigen, um da die genaue Einschätzung machen zu können. Da gibt es Menschen, die können das. Die kriegen das raus, aber das ist das ist jetzt auch nichts, was man so, was so jeder an Wissen sich mal irgendwo anlesen kann.
Ja.
Aber da kann man empfehlen, das ist jetzt was Generelles, was Gutes ist, wenn man Mitglied einer Community ist, beispielsweise eines Whisky-Forums ist. Dann könnte man auch mal, wenn man jetzt eine Flasche hat und hat die bei sich stehen und weiß nicht, wie alt die ist, gutes Foto machen, in die Base packen und fragen, ob jemand eine Idee hat, aus welchem Zeitraum ungefähr sowas sein könnte.
Ja.
Das macht natürlich nur Sinn, wenn man selber sich schon Mühe gegeben hat und ein paar Informationen auch dazu beisteuert.
Ja.
Weil das nur sozusagen andere die Arbeit machen zu lassen, finde ich, gehört sich auch nicht. Aber wenn man selber mit seinem Latein am Ende ist, alle Quellen ausgeschöpft hat, schon diverse Versuche gestartet hat, es rauszufinden und sagt, ich komme hier nicht weiter, dann kann man noch immer die viel zitierte Schwarmintelligenz fragen.
Ja.
Und da sitzen viele Fachleute, das sind auch Leute, die helfen gerne, wenn die das Gefühl haben, dass sie nicht da nur für einen die Arbeit machen müssen, sondern wenn man schreibt, hey, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, da habe ich mich informiert, da habe ich keine Info, hier sind Bilder, ich finde das sonst nur mit einer roten Kapsel, das ist jetzt aber eine grüne. Der Hals sieht auch ein bisschen anders aus. Hat jemand eine Idee? Weißt du, dann beginnen auch die Leute, die sich mit sowas auskennen, dafür Interesse zu entwickeln. Und dann kriegt man da mit Sicherheit auch Support.
Ja, ich finde es auch, wie gesagt, allgemein total interessant, einfach mal, also Blend hat ja immer so einen schlechten Ruf, aber mal so wirklich, vielleicht nicht die aktuellen, es gibt auch tolle aktuelle Blends.
Wollte ich gerade sagen.
Das will ich gar nicht bestreiten. Es ist auch wirklich so. Ich hatte letztens erst einen Wahnsinns, also wirklich ein richtig, richtig gutes Teil. Ich überlege gerade, es war ein Johnny Walker, King irgendwas. King James? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, der war Bombe. im Glas. Aber was ich inzwischen immer mache bei Messen ist, mein Einstieg ist eigentlich immer ein Blend. Der erste ist in der Regel irgendein alter Blend. Ich erinnere mich an Trebsen. Da war es ein, ich glaube, der hieß White Heather oder so. Das ist ein ganz, ganz alter, im Endeffekt Aberlauer.
Das ist der Space. Ja, genau. Kommt aus der Aberlauer Distillerie, ja.
Genau. Und hier in Leipzig bei der Whisky-Messe zuletzt, da war es ein, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber auf jeden Fall soll es wohl ein alter Strathyla, auch aus der Spacehead, gewesen sein. Auch total cool. Nicht extrem besonders oder so, aber man hat so die Unterschiede geschmeckt und zwar mal wieder was anderes und so eine kleine Horizonterweiterung. Und dadurch, dass die meistens auch nur 40 Volumenprozente haben, vielleicht 43, ist es cool, damit anzufangen. Das ist ein entspannter Einstieg, die sind meistens sehr mild. Habe ich mir irgendwie so inzwischen angewöhnt. Es macht Spaß. Und wir waren zum Beispiel auch, okay, jetzt mal wieder Delitzsch, vor ein paar Monaten in Delitzsch und da haben wir angefangen, auch mit einem Blend, und zwar war das ein Black and White, ganz berühmter Blend, aus den 60er Jahren. Und der hat so die nächsten 4, 5 Single Malts auf jeden Fall in Schatten gestellt. Ne? Waren dann teilweise vielleicht auch nicht so alt, teilweise zwar besonders, aber der hatte auf jeden Fall das Potenzial und die Kraft und das Volumen einfach gut dazustehen. Und der hat da wirklich richtig einen von der Bank gezogen.
Du, ich bin ja schon immer auch ein Freund von Blends. Ich meine, man darf die Kategorie Blend, glaube ich, nicht nur an dem beurteilen, was im Supermarktregal steht. Das tue ich bei Single Malt ja auch nicht.
Null, ja.
Und wenn man das macht, dann ist man da, glaube ich, auf dem Holzweg. Wenn ich jetzt nur die beim Aldi ist es, glaube ich, Statesman, beim Lidl ist es Queen Margaret. Wenn ich diese nur als Vorzeigeobjekt für ihre Gattung hervorziehe, dann kann man natürlich da rummaulen und sagen, das ist irgendwie eine mindere Qualität. Es werden heute Blends produziert, beispielsweise von Compass Box.
Oh, mega, ja.
Die machen nur Blends, da gibt es ja keine Single Malts von denen. Und das sind wunderbare Abfüllungen. Bei den Iren gibt es J.J. Corey, bei denen heißt es Bonder. Am Ende machen die auch Blends, die machen aber auch Single Malts, aber die mischen halt Fässer irgendwie, ne?
Ja.
Aber da sind auch wunderbare Blends dabei, wenn man jetzt die Iren sich anschaut. Und da muss man halt ein bisschen gucken. Ne? Der Standard-Supermarkt für 8 Euro oder 12 Euro, der ist natürlich in der Regel dann irgendwie Schrott. Aber wenn man bereit ist, einen ähnlichen Betrag für einen guten Blend wie für einen guten Single Malt zu investieren, kriegt man da wunderbare Sachen. Und die ganz alten, wenn ich jetzt heute einen Blend kaufe, der heute gemacht wird, dann ist das auch deutlich erschwinglicher als ein Single Malt mit dem Alter. Ne? Also Meadowside Blending hat zum Beispiel diesen Excalibur Blend rausgebracht. Vor 2 Jahren, glaube ich, ist der rausgekommen. Die Fässer da drin sind von 1972. Ne? Und teure Flasche, ne? Kostet auch irgendwie, glaube ich, 250 Euro oder so. Aber kauft man einen jetzt abgefüllten Single Malt von 1972, da bist du bei 500, 600 Euro.
Ja.
Und dann hast du, wenn du Pech hast, nicht mal einen Namen draufstehen, dann ist es noch ein Secret für den Preis. Ne?
Mhm.
Von daher ist das schon mal kann das schon eine ganz spannende Alternative sein. Aber auch bei den jüngeren Sachen gibt es ganz tolle Kompositionen, wo eben genau mit den verschiedenen Einflüssen verschiedener Destillerien gespielt wird.
Ja.
Um eben halt einen besonderen Geschmack zu kreieren. Das finde ich gut. Das finde ich spannend und sollte man nicht unterschätzen.
Auf gar keinen Fall.
Nichtsdestotrotz, klar, wenn du jetzt sagst, ich will hier irgendwie in der Bar irgendwie schnell mal was trinken mit Reiswürfeln drin, dann kannst du auch ein Chivas Regal nehmen. Das ist dann auch egal. Ne? Also dann spielt es wirklich keine Rolle. Ne? Also
ja.
Deswegen, aber muss ja nicht sein.
Das stimmt. Nee, aber ich glaube, wir sollten das Thema vielleicht auch allgemein nochmal vielleicht genauer aufnehmen. Das ist für die Zukunft, glaube ich, mal ganz nett. Und dementsprechend dann auch irgendwie mal was Cooles verkosten.
Einen schönen Blend, ja.
Ja, ist, glaube ich, mal auch allgemein nochmal auch so die Kunst des Blendens und so vielleicht ein bisschen beleuchten, mal ein bisschen drüber schnacken. Ich war mal auf einer Messe, wo man selbst blenden konnte, was cool war. Können wir mal drüber quatschen oder so.
Mhm. Ja,
das geht aber, glaube ich, hier fast zu weit jetzt. Denn, ja, hast du auf die Uhr geschaut?
Ja, wir sind schon bei einer guten Stunde.
Definitiv. Mensch, ging schnell. Von daher würde ich es hier so langsam vielleicht gut sein lassen für heute.
Ja, definitiv. Also finde ich auch. Ich finde, wir sollten so die Stunde als Richtschnur weiterhin beibehalten. Und wir haben auch jetzt eine gute Möglichkeit, hier den Ausstieg zu schaffen. Ich finde es auf jeden Fall dafür, dass wir das erste Mal nicht persönlich machen, sondern oder schon persönlich, aber halt sozusagen als Videokonferenz, finde ich, hat es ganz gut geklappt. Ich war am Anfang ein bisschen, habe mich gefragt, ob wir da das Feeling so hinbekommen, wie wir es normalerweise ja. haben, weil das ist ja dann noch angenehmer, wenn man demjenigen gegenüber sitzt. Aber ja. Also ich sehe dich ja direkt vor mir. Und von daher ist das fast wie, als wärst du hier.
Ja.
Und an
meiner Seite. Ganz cool. Die Technik. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja.
Alles gut. Nee, gut. Dann, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja. Sage ich auch.
Wir werden gerade in der aktuellen Zeit mit Sicherheit jetzt nicht wieder irgendwie 6 Wochen warten, wenn das jetzt die Frage, also wir hoffen, dass wir das technisch jetzt auch alles hier abgebildet kriegen, so wie wir jetzt eine Stunde geredet haben. Aber wenn das alles funktioniert, dann hört ihr in dem Modus jetzt dann auch in alter gewohnter Regelmäßigkeit von uns.
Mindestens, genau.
Mindestens,
genau. Die letzte Folge kam ja sogar schon nach 2 oder 3 Wochen raus. Den Abstand haben wir ein bisschen verkürzt. Vielleicht, wenn jetzt, wie gesagt, wenn sie es anbietet, vielleicht machen wir jetzt einfach auch mal kurz den Abstand runter auf 2 Wochen und nicht auf 4 Wochen. Mal sehen, wie uns die Laune steht.
Genau, also das muss man wirklich sagen, mit dem Medium jetzt hier können wir es auch spontan mal machen. Das ist nicht so, wir müssen immer... Du musst deine Familie informieren. Ich meine, man muss irgendwie Zeit haben, man muss raus, etc. Oder hier die Küche räumen, etc. etc. Das ist mit Aufwand verbunden. So kann man das mal eben schnell on the fly machen.
Genau.
Und das ist ja sehr entspannt. Nee, super. Klasse.
Cool. Sehr schön. Dann wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund.
Bleibt gesund.
Das ist das Wichtigste. Genau. Passt auf euch auf und immer schön Dram Good hören. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.